Ihr hört Comic Review Ausgabe 286 mit dem dritten Band Guerillas von Braham Revell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal wieder ein alter Bekannter, den ich bereits in zwei Ausgaben von Comic Review besprochen habe, Guerillas. Diesmal handelt es sich um Band 3 des Ausnahme-Comics, könnte man fast sagen, von Braham Revell, der mittlerweile, und wer ihm auf Instagram folgt, wird das sicherlich schon mitbekommen haben oder auch Twitter, in Angoulême in Frankreich wohnt, eigentlich, wie gesagt, gebürtig aufgewachsen in San Francisco und in New York gelebt hat. Und nun in dieser größten, prestigeträchtigsten Stadt Frankreichs, was Comics angeht, lebt. Eines vorweg, ich hätte es nicht gedacht, dass das geht. In der Regel habe ich manchmal ein wenig Probleme, wenn man eine Reihe hatte, die sich über mehrere Bände entfaltet, dass man vielleicht gewisse Abnutzungserscheinungen hier und da sieht. In diesem Fall ist es ganz und gar nicht so. Das ist aus der Reihe von 3 Bänden. Insgesamt wird es 4 geben. Danach ist dieser Run abgeschlossen. Das beste Buch, das ich bisher gelesen habe. Hinzu kommt, dass ich glaube, dass es das nicht nur das beste Buch ist, das ich jetzt hier in dieser Reihe gelesen habe. Das ist sicherlich auch eines der Top 10 Bücher für die zu erstellende 2017 Top 10 Liste. Nein, es ist auch eines wahrscheinlich der meist unterschätzten Bücher, die es auf dem deutschen Markt wahrscheinlich gegenwärtig gibt. Das hat einfach folgenden Grund. Schaut man sich die Cover an, sind halt immer wieder Affen zu sehen. Affen mit einer Kippe im Mund, Affen mit einem Gewehr. Auch dieses, der dritte Band, ist nun keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil, er wirkt vielleicht noch ein wenig kitschiger, noch ein wenig auf den ersten Blick vielleicht nicht so das typische Lesepublikum ansprechend. Es ist wieder ein Schimpanse zu sehen. Diesmal einen so Hippie angehauchten Hintergrund, will ich es mal nennen. Und trotzdem ist dieses Buch, glaube ich, eben mehr als nur, ich sage jetzt mal, Vietnamkrieg verherrlichende, abgefahrene Affen-Action à la Planet of the Apes oder irgendwas in dieser Richtung. Das ist ein Buch, das mich diesmal noch mehr überrascht hat als sonst. Und mich auch wahrscheinlich am meisten bewegt hat. Ich meine, man muss sich natürlich gefallen lassen, dass wenn man so das Buch oder den Klappentext schnell überfliegt und dann sieht, okay, 2 deutsche Wissenschaftler, Kurt Heißler und Klaus Heißler, ohne da jetzt zu viel zu verraten, die quasi Nazis sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA an einem geheimen Laborprojekt gearbeitet haben, um Affen auszubilden, die dann für die amerikanischen Kampftruppen oder für das amerikanische Volk in den Vietnamkrieg ziehen, damit man halt keine Zivilisten oder keine Staatsbürger verliert. Wir hatten Schimpansen und einen Pavian ausgebildet und trainiert. Und hier in dem Buch erfährt man auch so ein wenig mehr, was es mit dieser Zigarette vorne auf sich hat. Und zweitens ist dann dieser, ich sage es mal, Pavian, der schon in dem zweiten Band, oder ich glaube im ersten Band auch schon, im zweiten Band halt auftaucht und ganz bösartig ist, der heißt auch noch Adolf. Das wirkt alles sehr cheesy, ein wenig übertrieben, ein wenig überspitzt und man hat es wahrscheinlich schwer, einfach in der Nacherzählung da wirklich viel Sinn und Tiefgang dem vielleicht leicht voreingenommenen Leser zu vermitteln. Ich hatte letztens einen Podcast gehört, da ging es auch so generell um Wissenschaft und das Erste, was der Interviewpartner meinte, wie kann man denn in einem Medium, also die Rede war von Comic, weil da ging es darum, dass wissenschaftliche Dinge in einem Comic dargestellt werden, in einem so lustigen, putzigen Medium wie Comic, kann man dann überhaupt so was Ernsthaftes darstellen? Da sieht man, dass auch fundierte Journalisten, da ging es um Deutschlandradio Kultur, glaube ich, es schwer haben, sich eben vorzustellen, was für ein ernsthaftes Medium dieses Medium Comic sein kann, dass man da eben nicht diese funnies, lustigen Strips nur entdecken kann. Und mit diesem Buch ist das ähnlich. Was auf den ersten Blick wahrscheinlich wie ein Kriegscomic aussieht, ein wenig verherrlichend ist, vielleicht die Zeit des Vietnamkriegs so ein nicht mal unbedingt verschönt, aber halt so diesen Kult darum entfaltet, das ist es dann letztlich doch nicht. Es fängt zum einen ganz, ganz anders an. Es fängt sehr emotional mit der Kindheitserinnerung unseres Protagonisten Clayton, der ja quasi im Band 2 so quasi unter dieser Affeneinheit lebt und das so miterlebt, was für ein soziales Konstrukt das ist. Hier hat man so einen Rückblick in seine Kindheit, dass er eben auch aus einem Armeeumfeld, also der Großvater war bei der Armee, der Vater war bei der Armee, die Art und Weise, wie umgegangen wird mit dem Kind seitens des Großvaters, wie Verlust oder Stress kompensiert wird mit Alkohol, wie das Aufwachsen ist und wie er dann letztlich doch in die gleichen Fußstapfen, zumindest was den Karriereweg geht, tritt. Und das wird halt so ein wenig beleuchtet und das sehr, sehr emotional auf wenigen Seiten. Wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, dieses Buch ist vollständig in Schwarz-Weiß, also Schwarz-Weiß mit Grautönen, also Schwarz-Weiß im Großen und Ganzen. Und Braham Revell zeichnet dies, wenn man ihm auf Instagram folgt, zumindest sieht es dort immer so aus, ich sage das immer ein wenig Vorsicht, aber das, was man sieht, alles quasi noch analog und das sieht man diesem Buch an. Also erstens, was für eine Sogwirkung es rein optisch entfaltet, wie er den Leser mit Augenkontakt, mit Blickwinkeln bei der Stange hält, wie er Emotionen weckt, die jetzt nicht unbedingt auf brachiale Action ausgerichtet sind, sondern eben so diese Zwischentöne trifft, sei es, wie gesagt, die Kindheit von Clayton, sei es auch die Konditionierung des ranghöchsten Schimpansen im Umfeld der Heisler-Zwillinge, also da geht es um Goliath, der, wie er quasi in dieses Versuchslabor kam und all das. Und ich hatte ja angefangen schon zu sagen, dass es eben hier mehr ist, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Interview über den Psychologen und Verhaltensforscher Harry Harlow gehört, der den 30er oder Anfang der 30er angefangen hat, mit Rhesusaffen Verhaltensforschungen zu betreiben. Also er hat dann geschaut, was emotionale Bindung, also wie emotional gefestigt die Bindung zwischen Mutter und Kind ist, wie sie sich auf die Entwicklung auswirkt. Und er ist als Forscher sehr umstritten, weil er zwei Seiten der Medaille quasi begutachtet hat. Auf der einen Seite hat er festgestellt, dass eben diese Bindung zur Mutter unheimlich wichtig ist. Das hat er aber nachher in einem Umkehrexperiment, für das er dann in der zweiten Hälfte seines Lebens quasi auch mehr oder weniger verdammt worden ist. Auf der einen Seite hat er nachgewiesen, okay, Tiere haben ein emotionales Empfinden, sie haben die Bedürfnisse, sich der Mutter zu nähern, sie brauchen den Kontakt, sie brauchen Liebe und Wärme. Auf der anderen Seite zeigt er das genau umgedreht, dass die Tiere selbst wenn sie quasi von der Mutter verstoßen werden, immer noch versuchen, auf lange Sicht den Kontakt zur Mutter herzustellen. Also dass diese Bindung unheimlich stark ist und das hat er auf sehr grausame Weise gemacht, also mit Elektroschock. Also er hat eine künstliche Mutter geschaffen, die quasi das Junge abstößt und um das mal auf den Punkt zu bringen oder kurz zu fassen, ging es dann darum, dass die Primaten das gesamte Umfeld links liegen gelassen haben, also alle Artgenossen links liegen gelassen haben, nur um dieser fiktiven oder künstlichen Mutter zu gefallen, auch wenn der immer wieder Stromschläge oder gestochen oder waren so Nadeln, die ausgefahren wurden, immer wieder Zurückweisungen erfahren hat. Ein sehr, sehr interessantes Feld, wenn auch sehr betrüblich, wie gesagt, gerade die zweite Hälfte des Forschungslebens von Harry Harlow. Einfach mal vielleicht querlesen oder mal das ein oder andere dazu rauslesen. Also der hat eben dann Tiere völlig isoliert aufgezogen und hier ist es ähnlich. Also hier kommen so Anklänge mit, dass wie die zwei Forscher es geschafft haben, diese Schimpansen für sich zu gewinnen und was sie gemacht haben. Und hier gibt es, wie gesagt, auch dann noch zwischen dem vermeintlich bösen Pavian und dem Leader der Schimpansen auch noch so eine Hintergrundgeschichte, die sehr, sehr schön erzählt ist. Und das ist halt die Besonderheit, da Schimpansen natürlich, denen können keine Worte in den Mund gelegt werden. Das heißt also, hier ist dann stellenweise diese rein nonverbale Kommunikation aus Mimik und Gestik nur zu finden und die trifft Revell halt auf den Punkt. Also ich muss sagen, es ist erstaunlich, man hat hier in diesem Buch stellenweise wahrscheinlich manchmal mehr Mitgefühl mit den Tieren, die auf ihre Art und Weise missbraucht wurden, ausgenutzt wurden, als mit den Menschen, sei es nun eben auf beiden Seiten, also die US-Soldaten oder die vietnamesischen Ureinwohner, muss man so auszudrücken. Und das verliert halt, also diese Grausamkeit, die der Mensch hier darstellt und dann das soziale Konstrukt oder die sozialen Fähigkeiten der Schimpansen, die Clayton quasi in gewisser Weise in ihr Verband adoptiert haben, die sind einfach sehr, sehr warmherzig, sehr, sehr emotional hier wiedergespiegelt. Wie gesagt, das ist kein klassischer Kriegscomic. Er spielt zwar in Vietnam und es passieren auch Kriegsverbrechen im klassischen Sinne, aber es ist trotzdem eher so diese Beobachtungsgabe von Revel, wie er Tiere malt, wie er sie interagieren lässt, wie er sie auch mit den Menschen letztlich dann interagieren lässt, die dieses Buch so eindrucksvoll machen, so bewegend machen. Und ich hatte schon gesagt, also er macht ja hier alles selbst, also er hat das Buch, das Skript geschrieben, er zeichnet es und wie das grafisch umgesetzt wird, allein in Schwarz-Weiß, ist wirklich atemberaubend, dieser Emotionen, die einfach aus Körperhaltung, Mimik und Gestik hier geschaffen wird und immer wieder die Grausamkeit der Menschen, die den Tieren keinerlei Empfindung zugestehen, die sie vollkommen außen vor lassen und quasi nur für ihren Zweck missbrauchen und Kleten so der erste Schein, der da in gewisser Weise sich diesem Rudel unterordnet und dann aber auch hinten raus so diesen Konflikt, dieser gewisserweise Evolution, daher ist dieser vielleicht in Anführungszeichen Vergleich mit Planet of the Apes gar nicht so verkehrt, wo man merkt, dass eben diese intelligenten Primaten dann auch sich die Vorbilder dieser doch etwas geistesgestörten Menschheit annehmen und dann auch von Albträumen geplagt werden und das wird eben alles hier sehr schön allein durch Bilder dargestellt und bis zum Ende unheimlich spannend inszeniert und man weiß immer noch nicht so richtig, wie man das dann final wirklich so harmonisch muss das Ende ja nicht mehr sein, aber in ein Ende bringt, wie es so vielversprechend in diesem Buch bisher geschildert wird. Ich muss sagen, das ist ein Buch, eines der wahrscheinlich am meisten unterschätzten Bücher in Deutschland momentan. Wer diese Reihe noch nicht kennt, der sollte spätestens jetzt mal einen Blick hineinwerfen. Also die Punktzahl, ich werde entsprechend die anderen Bewertungen natürlich beziehungsweise anderen Podcasts nochmal verlinken, waren von 8, 9 und ich muss sagen, dieser dritte Band ist ganz klar für mich eine 10. Also es ist keine Verherrlichung von Krieg, es ist keine abstruse Geschichte über irgendwelche seltsamen verschrobenen Nazis, die Experimente mit Affen durchführen, die machen die zwar in gewisser Weise, aber die Menschlichkeit, diese Emotion, Tier, Mensch, diese Konstellation, die hier dargestellt wird und dieses Empfinden, das rüberkommt, geht halt über, ich sag mal, Pulp-Romane, also so leichte Groschenheftkost, deutlich hinaus, hat eher einen Tiefgang und es wäre interessant, ob diese Art und Weise der Geschichte von Revel von Anfang an so in dieser Konstellation geplant worden ist oder ob vielleicht das Umfeld, in dem er sich jetzt, glaube ich, seit 1-2 Jahren befindet, also Angoulême, ob ihm das vielleicht auch in gewisser Weise weitergebracht hat, weitergebildet. Er hat zwar auch für Marvel Knights, The X-Men Sachen geschrieben, aber hier, glaube ich, merkt man wirklich deutlich, wie hier eine eindeutige Steigerung von Band 1, Band 2 bis zu Band 3 stattfindet, wie rein vom Artwork, vom Timing der Geschichte eben da hier wirklich deutlich Qualitätssteigerungen erkenntlich sind und das Buch wird für mich emotional immer packender, immer bewegender und daher ein ganz klarer Tipp. 3 Bände sind erschienen, der nächste ist in Vorbereitung, wird also wahrscheinlich dann nächstes Jahr, also 2018 kommen. Ganz, ganz großartige Serie, die im Alpha-Lag für 15,80 € erschienen ist. Mit fast 170 Seiten, wirklich ein tolles Buch auf tollem Papier, was eben nicht so hochglänzend ist, sondern eher so ein bisschen wieder dieses Altpapier, sage ich jetzt mal so, was dann aber das Schwarz-Weiß-Artwork perfekt zur Geltung kommen lässt und insofern vielleicht auch der Tipp, wenn man gerade beim Alpha-Lag ist, dann die 6. Waffe, da ist mittlerweile auch der 4. Band herausgekommen. 2 großartige Serien, wobei, wenn ich jetzt zwischen mich beiden entscheiden müsste, Guerillas oder die 6. Waffe, im Moment aufgrund des Band 3 würde ich fast zu Guerillas tendieren, weil das eben einfach so eine sehr emotionale und packende Geschichte ist. So, also 10 Punkte, wo ihr dieses Buch kaufen könnt, ist entsprechend nochmal im Beitrag zu diesem Podcast verlinkt auf comicreview.de. Dort sind dann auch nochmal alle anderen Besprechungen zu Guerillas und zur 6. Waffe abrufbar. Und wie gesagt, in meinen Augen wirklich eines der meist unterschätzten Bücher wahrscheinlich auf dem deutschen Markt gegenwärtig. Guerillas, allein vom Artwork, von der Geschichte, unbedingt mal anschauen oder beim nächsten Besuch eurer Comic-Buchhandlung des Vertrauens einfach mal durchschauen, durchblättern und merken, wie grandios dieses Buch dann doch ist. So, das soll es dann aber auch gewesen sein in diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.